Songpoeten, der Podcast.
Hallo, liebe Songpoeten-Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und das Studio ist ungewohnt voll heute. Drei junge Männer haben es an unserem Songpoeten-Tisch geschafft. Bei mir ist heute La Brass Banda. Herzlich willkommen. Hallo Jungs.
Servus.
Servus.
Servus. Hau mal die Ehre. Ja, sehr gut. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich total, dass auch mal so eine besondere Musik hier den Weg in unser Studio findet. Also ich meine, im Grunde genommen macht ihr auch Popmusik, aber eben vielleicht ein bisschen instrumentiert als andere. Ich würde mit euch einfach ein bisschen über euren Werdegang sprechen. Ein paar Stationen mit euch abhaken, vielleicht auch einen kleinen Blick in die Zukunft wagen und dann gibt es noch so zwei, drei andere Sachen, die wir dringend zu besprechen haben. Aber ich fange einfach mal an. Entschuldigung. Also man liest überall, ihr seid gegründet in Übersee, am Chiemsee. Chiemsee, das kennen die meisten Leute, die nicht aus Bayern kommen, von diesen Pullovern mit dem mit diesem Taucher mit den ausgebreiteten Armen. Kommt das eigentlich wirklich vom Chiemsee, diese Marke? Weiß überhaupt kein Mensch, oder?
Ja. Doch, zu der haben wir sogar ein bisschen Verbindung, weil im Studio, wo die Marke quasi entstanden ist, also die sind dann rausgegangen und das war unser allererstes Studio in Übersee.
Ach, tatsächlich? Deswegen,
ja, genau, Windsurf in Chiemsee. Und dann Matador später, das war unser allererstes Studio, wo wir, da war der Showroom, der alte, und da haben wir unser Studio neu gebaut und unten war die Büros, da haben wir dann geschlafen, haben uns so die Wohnung neu gebaut.
Und wir haben auch noch so Sachen gefunden, oder?
Oh, ganz ja,
viel genau. Kleidung gefunden, die wir dann anfangs auch getragen haben tatsächlich, weil wir auch sonst gar keine hatten irgendwie und irgendwie so komische Jeansjacken, wo die Ärmel ausgeschnitten waren und so.
Also
das ist wirklich seltsames Zeug, das lag dann alles noch rum.
Warum laufen da die Typen in unseren Musterkollektionen rum?
Ja, genau. Das sollte erst 2023 rauskommen.
Ja, genau. Aber das ist ja lustig. Gehört der Marke da der halbe Chiemsee oder was? Haben die da überall so irgendwelche Häuser, wo noch Klamotten von denen rumfliegen oder so?
Ja, schon lange.
Verrückt.
Ich glaube, die haben dann schon hübsch, glaube ich, vor 8 Jahren oder 10 Jahren, glaube ich, ist das irgendwie dann anders gewesen. Aber die haben am Anfang wirklich einen kleinen Laden gehabt, wo sie wirklich am Chiemsee wirklich so selbst gedruckt haben. So, ja. Hey, ich hab's ja das in Elno, warte mal schnell, geh's hinter, vierer und los geht's.
Ist ja cool. Und Übersee, wieso heißt der Ort eigentlich Übersee? Also Übersee kennt man ja jetzt eigentlich nur so als Bezeichnung für Amerika im Grunde genommen. Ne? Das ist ja auch irgendwie ein bisschen schräg, in so einem Ort aufzuwachsen mit so einem Namen. Jetzt habt ihr gelernt, ich habe auch mal geguckt, was so für bekannte Leute aus Übersee noch kommen, außer euch natürlich. Da gibt's aber hauptsächlich nur so bayerische Politiker und so ein paar Maler und einen RTL-Moderator, den ich auch sonst nur nirgendwo gesehen habe. Aber wisst ihr, warum das Übersee heißt? Wo das herkommt? Wahrscheinlich einfach, weil es über den See ist, am Chiemsee gelegen.
Genau, es ist, glaube ich, schon immer für den Chiemsee eine wichtige Station gewesen. So. Also das Übersee hat auch ganz, ganz skurril eine riesengroße Kirche. Also das, wenn alle Kirchen außenrum so normal sind, so Kirchen irgendwie, und dann ist die einfach doppelt oder fast eineinhalb Mal so groß. Ach, man sagt auch der Dom vom Chiemgau, weil du kannst, das ist das einzige Gebäude, wo du vom ganzen Chiemsee aus sehen kannst. Völlig überdimensioniert.
Ja.
Und Übersee ist immer schon ganz besonders gewesen. Also mittlerweile leben da ganz viele Aussteiger da. Es ist so man sagt ein bisschen, es sind Slums von Chiemsee. Also es ist ein bisschen alles drunter und drüber, keine Arbeit so richtig und es gibt viele Clubs. Also es ist schon ganz spannende Gegend gerade.
Vielleicht heißt das ja auch Übersee, weil das so, eben wegen dieser großen Kirche, vielleicht war das immer so der Ort, wo sie ein bisschen übertrieben haben und so, wo sie
ja,
so über-ich-mäßig.
Ja.
Wir sind nicht
zu übersehen.
See, wir sind
quasi.
Der Übersee.
Ja.
Cool. Um ganz kurz die Bandhistorie mal aufzuwickeln, so wie man die auch überall schon tausendmal gelesen und gehört hat, aber um da vielleicht so ein bisschen noch in die Tiefe zu gehen. Du warst in New York. Stefan.
Genau.
Und hast da die Youngblood Brass Band gesehen.
Genau.
Und vielleicht, wieso bist du, war einfach Urlaub in New York oder hast du da irgendwie was anderes zu tun?
Nein, das war noch ein Musikstudium. Ich habe Trompete studiert und habe danach dann so mit einem Orgelspieler und einem Posaunisten haben wir so ein kleines Trio gemacht und dann haben wir so Konzerte gemacht und unter anderem in einer Kirche in New York. Und dann waren wir da drüben und dann hat irgendein Kumpel gesagt, hey, du bist doch gerade da drüben, hör dir mal die Youngblood Brass Band an. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wir haben Zeit. Und dann bin ich da in so einer Studentendoppelgarage gegangen und habe die aufgemacht. Und dann war da Brassband auf der Bühne gestanden. Und 200, 300 Leute, so ganz junge Leute, haben einfach dazu getanzt mit, wie du es vorstellst, in so einem harten Hip-Hop-Club. Und das war für mich ganz neu. Also Blechmusik und Leute tanzen dazu und haben Spaß. Das habe ich so vom Konzertsaal nicht gekannt.
Und das, und da hast du dann, also dann war, da war dann Party einfach, oder? Das war so eine Band, die einfach, die da alles abgerissen hat quasi.
Ja, das war das erste Mal, dass ich wirklich vor Blechbläser gestanden ist und allein der Schalldruck von den Blechbläser hat mich so infiziert, dass er so ein ganzer Ausnahmezustand war. Und ja, das habe ich so noch nicht gekannt. Und ich mir denke so, scheiße, ich glaube, genau das möchte ich auch machen.
Ja. Man kennt es ja auch aus Amerika, da gibt es ja auch diese Brass-Bands, die sind ja zum Teil auch diese Marching-Bands, genau. die irgendwie schon auch in der Highschool machen dann für das Football-Team und so, die vorher über den Platz laufen, die dann manchmal auch so irrsinnige Choreografien Wahnsinn, haben, ja. ne, wo die dann irgendwie auch so Formen laufen und sowas alles. Also da ist das natürlich auch so sehr in so einer, sagen wir mal, DNA verankert, weil das irgendwie alle aus der Schule kennen. Hierzulande ist das ja, gibt es ja nicht so viele Schulorchester oder so viele Schulmusiker. Hier ist das ja eher selten, dass man, dass das so vielen Leuten so ein Begriff ist, oder?
Ja, das stimmt schon, gell? Blasmusik am Land bei uns ist natürlich schon ein
Riesenthema. In Bayern, ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sind einfach nicht so gut im Marschieren. Oder ja, also dort wird das halt ziemlich viel professioneller schon angegangen und die haben ja ganz viel Proben in der Woche irgendwie, weil sich die ja frühzeitig schon auf irgendwas spezialisieren. Also entweder bist du halt Sportler oder bist Technik-Nerd oder du bist halt Musiker und musst in die Marching-Band gehen. Und von daher glaube ich, ist das da schon eine andere Liga einfach, was die da veranstalten. Aber ich glaube, überall auf der Welt ist Blechmusik einfach generell immer, wenn es um Emotionen geht, ist Blechmusik eigentlich nie schlecht. Also das ist, glaube ich, kein Zufall, dass es auch oft bei Begräbnissen einfach Bläsermusik läuft oder auch bei ganz lustigen Hochzeiten oder sowas. Manchmal ist die Begräbnisfeier lustiger wie die Hochzeit. Aber
ja, also, kennen wir ja aus New Orleans zum Beispiel, ne? Wenn da dann auch so eine Band irgendwie mitläuft. Genau. Und so.
Also, ich glaube, das ist so eine Magie, dass die Blechblasinstrumente innewohnt, irgendwie, dass man ziemlich schnell zum Herz von den Leuten hinkommt.
Ja. Ihr habt euch kennengelernt dann am Richard Strauss Konservatorium. Hast du ja auch gerade erzählt, dass du irgendwie studiert hast und so. Das war ja in München. Das ist dann auch, ich habe da mal gelesen, also ihr habt die Band 2007 gegründet, 2008 ist das Richard Strauss Konservatorium dann
abgebrannt.
In die Hochschule für Musik quasi, in der Hochschule für Musik aufgegangen. Wart ihr also der letzte Jahrgang? Kann das sein?
Dass wir waren Studierende und jetzt sind es Studenten. Ich glaube, das ist der einzige Unterschied.
Ach so,
also die haben die Jazzabteilung quasi und die Hochschule für Musik in München zusammengelegt und haben daraus dann eine Hochschule gemacht. Und ein Konservatorium ist aber jetzt quasi vom Abschluss eigentlich genau hübsch das gleiche wie der Hochschulabschluss. Ich weiß nicht, wir sind, glaube ich, wirklich der letzte Jahrgang gewesen, wo wir noch einen eigenen Chef hatten sozusagen und die noch nicht zusammengelegt waren, die beiden Schulen.
Genau, wo es noch Richard Strauss Konservatorium hieß sozusagen.
Ja.
Und
das ist ein Fun Fact nebenbei.
Ja. Also ich wollte so tun, als hätte ich mir selber so, als wäre ich selber auf irgendwas gekommen. So, aha, toll. Aber das war ja höchstwahrscheinlich eine klassische, also du hast jetzt erzählt, dass die Jazzabteilung auch mit drüber gegangen ist, aber es war ja eigentlich höchstwahrscheinlich größtenteils eine klassische Ausbildung, die man da genossen hat, oder?
Da eben in dem Haus, wo wir uns kennengelernt haben, war wirklich die Jazzabteilung, die war auch räumlich getrennt von der Klassikabteilung. Bei uns gab es noch eine Volksmusikabteilung im selben Haus, aber das Ganze, was mit Klassik zu tun hatte, war, glaube ich, na, stimmt auch nicht. Es gab auch eine eigene Klassikabteilung. Es waren einfach zwei Häuser in München und das eine war Hochschule, wo es nur Klassik gegeben hat und bei uns hat es quasi alle drei Bereiche gegeben. Ja. Und unsere Ausbildung hat ziemlich alles umfasst. Ja. Also Klavier lernt man sowieso und dann gab es einfach Kombospiel, wo wir uns zum Beispiel jetzt kennengelernt haben, weil es einfach tausend so kleine Kombos gab, die immer einem Professor zugeordnet waren, der die geleitet hat und da sind wir uns über den Weg gelaufen. Und ansonsten gab es natürlich die ganzen Fächer, Musikgeschichte, Instrumentalkunde, Tonsatz, Hörzeug, also was man sich so vorstellt.
Hörzeug.
Die Hörbildung, glaube ich, heißt es.
Hast du heute auch Hörzeugprüfung?
Ja.
Aber ich meine, so eine Ausbildung, wird ja wahrscheinlich über Pop oder so nicht so wahnsinnig viel gelehrt. Oder ging es auch um Brass zum Beispiel?
Ja, inzwischen gibt es ja viele Schulen, die sich das aufgeschrieben haben. Klar. Quasi in Mannheim und in Hamburg sind ja richtige Pop-Akademien sowas. Das war bei uns überhaupt nicht der Fall. Wir haben versucht, oder der dieses Konservatorium geleitet hat, der hat sehr versucht, irgendwie seine Vorstellung von Jazz zu vermitteln. Und die waren relativ ja, konservative, so eine Big Band 30er Jahre Vorstellung von Jazz. Da gibt es natürlich auch tausend wildere Sachen irgendwie, aber ja, mal, da haben wir halt studiert. Und, was man selber draus macht, das obliegt einem ja selbst. Ja.
Ich war immer ein großer Don Ellis-Fan, fand ich immer toll. Das ist ja auch so Blech-Big Band-Jazz, der immer so einen besonderen Twist hatte irgendwie. Aber also, ihr hattet da diese klassische Ausbildung und dann kanntet ihr euch aus dem Studium und dann kamst du zurück aus New York, wo du mit der Combo aus dem Studium gerade irgendwie gastiert hast. Und kamst zurück und hast gesagt, Jungs, ich habe eine geile Idee, wir machen eine Rust-Band auf. Und alle so, alles klar, oder wie genau lief das?
Ja, es hat noch ein bisschen gedauert. Es war dann so, wir haben dann alle so in unsere Jobs gegangen, also die zwei Manos, ich hab's also mit Big Bands gespielt und mit Jazzbands und mit Dixie Combos und sowas. Und ich war im Symphonieorchester Praktikant in Nürnberg und dann haben wir eigentlich den normalen Job irgendwie gemacht. Und dann irgendwann war dann das Gefühl so, dass man, ja, das ist, irgendwie ist das noch nicht ganz. Also im Studium haben wir schon wirklich, also, oder wenn man das Studium macht, das Musikstudium, man muss sich so richtig auf sein Instrument drauf einlassen und man geht da schon eine krasse Reise mit und dann sofort im Orchester sein, wo dann alle so sagen, ja, also Dienst ist von 10 Uhr bis 14 Uhr und dann war es mit der Musik, das war ein bisschen zu langweilig. Da haben wir irgendwie, da waren wir so richtig im Saft gestanden. Und dann haben wir natürlich mal so telefoniert und so, hey, wie ist es bei euch so? Könnt ihr euch vorstellen, wenn man nicht irgendwas Lustiges machen kann? Und dann war ziemlich schnell, also die Leidenschaft da, dass man einfach in einen Club geht, wo man wirklich die Energie rauslassen kann und viel Musik machen kann und kriegt direkt was zurück. Mhm. Das habe ich bei den Konzerten, bei den klassischen nicht gehabt und das war bei euch, glaube ich, auch bei den Bands halt oft wirklich, dass du spielst halt so als Nebenunterhaltung und dann geht da irgendwas ab. Und dann haben wir gesagt, ja, wir müssen irgendwie das schaffen, damit in den Club reinkommen. Und dann haben wir so ein bisschen experimentiert, haben so ein paar Songfetzen hin und her geschickt und dann mit einem DJ mal so experimentiert und dann haben die ersten Auftritte, die waren eigentlich ein DJ, Schlagzeug, Tuba, Posaune, Trompete. Ja. Und dann ist losgegangen.
Das, ich glaube, du hast es mal in einem Interview Verlegenheitstechno genannt, was ihr da so gespielt habt. Also das quasi so, weil ihr irgendwie noch nicht so richtig krass lange eigene Songs hattet, habt ihr dann einfach so 20 Minuten gejammt, mehr oder weniger, so mit dem DJ oder so.
Ja, das ging ziemlich lange noch so und teilweise passiert das auch heutzutage noch auf der Bühne, was aber auch natürlich wahnsinnig spannend ist, weil man quasi auf diesem Fundament von einer Bassdrum, die durchgeht, kann man also ziemlich alles draufzaubern, was so möglich ist. Und wir haben uns natürlich, da wir sehr spärlich besetzt waren auch am Anfang, wir waren ja nur 5 Leute sozusagen mit E-Bass, Tuba, Posaune, Trompete, Schlagzeug, hat man sich auch quasi immer abwechseln müssen. Und natürlich, also die Bassdrum kann durchlaufen, aber dann bringst du halt irgendwie, ja, eigentlich wie so ein Techno-Song aufgebaut. Das bringst du ein Element rein, das spielt halt dann irgendwie seine 36 Takte oder was und geht dann wieder raus und wird abgelöst vom nächsten. Und das fürs Publikum war es, glaube ich, immer spannend. Und das aber kombiniert mit dem DJ war auch nochmal interessant, weil der dann quasi auch übernehmen konnte oder wir in seinen Song reinkamen mit dem Zeug und das war immer gut, so ein Live-Element mit reinzubringen bei seinem DJ-Set. Ja.
Das war bestimmt eine ganz gute Schule, ne? Da irgendwie so nachts im Club zu stehen mit der Tuba oder mit den ganzen Instrumenten und da sozusagen live auch quasi auf Reaktion des Publikums, man sieht auch, ob die tanzen oder nicht oder mitgehen oder nicht, da einfach so ein bisschen sich einen Ast abzuspielen.
Ja, absolut. Völlig neue Erfahrung, auch nach dem ganzen Theoretischen im Studium, wo man immer lernt, wie man es machen muss und dann gehst du auf die Bühne und merkst erstmal, was wirklich wichtig ist, damit die Leute irgendwie einen schönen Abend haben. Und das war, glaube ich, für jeden von uns einfach völlig neue Schule, wie du sagst, und wo sich auch viele Möglichkeiten erst eröffnet haben im Laufe der Zeit.
Gab es da so einen Punkt, wo man gesagt hat, so, das ist geil, das macht Spaß und so, aber jetzt lass uns doch mal irgendwie mit dieser Energie, die wir offensichtlich haben und die wir hier irgendwie auch aus den Clubs mitnehmen und uns irgendwie drauf schaffen, lass uns da doch irgendwie mal eigene Songs draus ziehen, kanalisieren. Gab es da irgendwie so eine bewusste Entscheidung dafür, jetzt endlich auch mal Songs zu schreiben und eigene Songs zu machen und so?
Ja, das ist ziemlich schnell gekommen dann. Also der DJ, unser befreundeter DJ, der hat uns dann immer schon so Platten mitgegeben, Platten und CDs mitgegeben. Hört einmal die Band, oh, die ist gerade neu, das ist Boom Pam, das ist so Surfband und dann hört einmal die so palästinensischer Hip-Hop, ist ganz lustig. So. Und der hat uns mit viel Musik gefuttert, sodass bei uns so ziemlich schnell so die Lust rausgekommen ist, hey, wir müssen unbedingt da eigene Klänge zaubern. So. Und dann ist das ziemlich schnell passiert und dann haben wir also das war so das Anfänge vom Internet, wo man dann auch Songs verschicken hat können. Und dann haben wir so Songs hin und her geschickt, nach Graz und nach München. Und dann war ziemlich schnell klar, hey, das eigene Musik machen, das macht ja nur mehr Spaß, wie in die Clubs, einfach zu der Partystimmung da, dazu zum Spielen. Und dann ist es ziemlich schnell gegangen. Dann ist wirklich, war ziemlich schnell so ein Set auf der Bühne und dann haben wir eigentlich schon durchgängig bis jetzt eigentlich auf Tour.
Ihr habt dann auch euer erstes Album, das habt ihr auch selber produziert, alles, ne? Komplett selber produziert, irgendwie in der Garage oder im Studio zu Hause aufgenommen.
Ja, mit einem Mikro, das war super, das IVRE20. Das ist ein Mikro, mit dem kann man alles machen. Also ich glaube, die nächste Platte machen wir auch wieder mit dem. Mehr brauchst du nicht.
Aber es ist doch, wenn man aus dem Musikstudium kommt, dann will man doch irgendwie alle technischen Möglichkeiten ausreizen, oder nicht? Oder ist dann, also dann einfach so eine Platte mit nur einem Mikro aufnehmen?
Ist das ja, das ist schon irgendwie Teil von unserem Programm, glaube ich, dass wir uns gerne begrenzen und beschränken, sei es in der Kleidung, die wir mitnehmen auf Tour, die dann meistens nur aus einer Lederhose besteht, oder sei es bei der Aufnahme von so einer Platte, wo man auch versucht, quasi eben nicht alles auszuschöpfen, sondern sozusagen bewusste Entscheidungen zu treffen, was man wirklich drin haben möchte, und dann hat man es hinterher eigentlich dann auch leichter beim Bearbeiten zum Beispiel von sowas. Ja. Oder es kommt was Eigenes dabei raus, was sich vielleicht nicht so, wo sich nicht so viel durchmengt und durchmischt hat wie bei anderen Produktionen. Ja.
Und ist das denn, ganz kurz noch, um auf das Studium-Thema auch endgültig abzuschließen, ihr habt das Studium ja dann abgeschlossen, war da noch so ein Moment, wo man gedacht hat, so jetzt habe ich das und jetzt kann ich machen, was ich will, oder war dann so eine Überlegung, ja, jetzt muss ich natürlich auch irgendwas sozusagen Klassisches noch aus diesem Studium machen oder so, gab es so diesen Moment auch? Also ich meine, ihr tretet in große Fußstapfen, ich habe mal gelesen, wer alles das Strauß-Konservatorium verlassen hat, und der einzige Name, den ich auf Anhieb kannte, war Max Greger.
Und das war 1892.
Also gibt's, verpflichtet sowas oder denkt man sich selber, jetzt habe ich all die Jahre hier diesen ganzen klassischen Musikquatsch irgendwie rauf und runter exerziert, jetzt muss ich da irgendwie auch noch ein bisschen was mitmachen sozusagen?
Ja, anders. Kennt man das Gefühl, oder? Wenn man so einen Tag Skifahren war, und am Abend zieht man sich diese Skischuhe aus, wie es einem dann geht. So ging es mir zum Beispiel nach dem Studium. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass man quasi, dass ich jetzt unbedingt was mit diesem Diplom, was sollte man auch damit anfangen, ja. Aber was irgendwie in sich in ein Orchester stellen oder so, wäre bei mir eh nicht möglich gewesen, glaube ich. Dafür war ich gar nicht ausgebildet genug, aber ich habe mich nur gefreut, dass das quasi, dass dieser Zeitraum vorbei ist und dass ich das irgendwie rumgebracht habe, dass ich wahnsinnig gute Leute kennengelernt habe und super Unterricht gehabt habe, das stimmt schon alles und so, aber ich war echt froh, als es vorbei war.
Geht euch das auch so?
Ja, ich glaube, also ich bin da ziemlich pragmatisch veranlagt an der Geschichte, also das war einfach dann auch ein bisschen ein Glück, dass wir uns dann einfach so gegen Ende des Studiums kennengelernt haben und dass das dann alles so super zusammengespielt hat, dass wir da Lust drum gehabt haben und dass dann genau zu der Zeit dann so ein Balkan-Hype in die Clubs war, wo die Blechbläser in waren sind, in die Clubs. Also es hat sich so gefügt und es hätte gut auch irgendwie anders laufen können, dass man halt sich nicht kennenlernt und dass man halt dann irgendwo auf einer Musikschule landet, auf dem Land und dann halt seinen Beruf macht und haben wir eh einfach großes Glück gehabt irgendwie. Und es fühlt sich jetzt nicht so, dass man irgendein Wissen, das man erworben hat, irgendwie zurücklässt. Also wir setzen ja das Wissen schon auf der Bühne ein oder das Handwerk, das wir da gelernt haben. Und ich glaube, insofern haben wir es ganz gut erwischt.
Ist das denn, ist auch ganz interessant, wenn ihr Songs schreibt, schreibt ihr dann die Noten auf und gebt die den anderen rum, oder ist das eher, oder spielt ihr eher nach Gehör?
Also aufgeschrieben wird eigentlich nie was. Wenn dann vorproduziert halt, dass man es sich anhören kann, genau, und dann muss man es gemeinsam arbeiten. Aber Noten schreiben, da haben wir schon lange nicht mehr so richtig.
Aber ihr könntet das wahrscheinlich alle, oder? Ihr könntet die Noten aufschreiben, von dem, was ihr da schreibt.
Ja, aber das dauert unheimlich lang. Also da ist die Zeit viel zu kostbar. Also wenn man so einen Lick hat oder eine Melodie-Idee hat, dann spielt es die anderen vor oder ins Handy rein und so, dann wird es weggeschickt. So richtig mit Noten aufschreiben macht nur Sinn, wenn man wirklich, glaube ich, so mal wieder ein Projekt hat und es ist ein Orchester dabei und man hat aber wenig Proben, dass die wirklich dann wissen. Aber sonst mit allen anderen Kombos oder mit Musikern macht es viel mehr Spaß, das so zu erarbeiten, weil die Noten begrenzen dann halt auch immer auf das, was du dann so spürst, das ist immer ein bisschen seelenloser. Und wenn du aber irgendwas umsetzen musst im Körper mit so einem Gefühl, dann ist automatisch da eine Seele und eine Leidenschaft drin und das macht schon mehr Spaß, wie nur Noten spielen.
Hast du denn dann irgendwann, gab es dann irgendwann den Punkt, wo du gesagt hast, so, Also ihr habt dann, wir sind so 2007, 2008, du hast gerade gesagt, dieser Balkan-Hype war irgendwie im Club, das, dieser Gypsy-Sound und so. Klar, macht natürlich total Sinn, dass das dann irgendwie, dass das natürlich dann auch perfekt gepasst hat, einfach so zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Gab es irgendwann so einen Moment, wo ihr dann die Platte aufgenommen habt und dann gespielt habt und in Clubs standet oder ihr seid ja dann auch zur EM durch Österreich gefahren mit dem Moped und mit dem Traktor und habt an allen EM-Städten gespielt. Gab es so diesen Moment, wo du gedacht hast, so, wo du so auf der Bühne standst und so ein bisschen vielleicht eine außerkörperliche Erfahrung hattest oder so und gedacht hast, so, das ist jetzt genau das, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist genauso diese Energie, die ich damals in New York da irgendwie in dieser Garage gespürt habe. Das haben wir endlich geschafft, das hier irgendwie zu realisieren. Hattest du sowas, so einen Moment?
Ja, man denkt ja da nicht so, irgendwie das Gefühl, das ist ganz schwierig zu erklären, man hat keine Vorstellung, wie das sein kann. Also man spielt von Auftritt zu Auftritt und auf einmal waren natürlich dann einmal 200 Menschen nur wegen uns da und im Club und dann war das ein Wahnsinnsgefühl und auf einmal waren einmal 1000 Menschen da nur für uns und dann jetzt halt im Januar, Februar haben wir Welttour haben dürfen, waren in Brasilien, haben da spielen dürfen und auf einmal sind die wegen dir da. Also dass jeder Schritt, der dazukommt, du kannst dir das davor nicht vorstellen, was da passiert. So. Ja. Und da haben wirklich in der Bandgeschichte so, so viele Momente, wo man denkt, einfach Wahnsinn. Also hätte ich mir nie vorstellen können, dass wir das einmal erleben können. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, wie das ist, das überhaupt zu erfahren. Und das ist natürlich schon super spannend. Also den einen Moment hat es eigentlich nicht gegeben, aber ganz, ganz viele Momente, wo man sich denkt, hey, das ist echt geil.
Das ist ja besonders. Also wir gehen mal kurz weiter. 2007, 2008, erstes Album kam raus. Die Tour, du hast gerade eben gesagt, Stefan, die bis heute andauert, ging los, ist gestartet. Dann kam diese Fußballgeschichte, wo ihr, wie gesagt, in Österreich zur EM vor den verschiedenen Stadien gespielt habt. Ihr hattet so eine Bühne auf dem Traktoranhänger und seid dann mit Mopeds daneben hergefahren und habt dann euch irgendwo in die Städte gestellt, auf den Anhänger und habt da irgendwie gespielt und die Leute begeistert. Und dann habe ich gelesen, seid ihr tatsächlich zum Endspiel auf die VIP-Tribüne eingeladen worden. Wer hat euch denn da eingeladen?
Gute Frage. wir waren nie beim Endspiel auf der VIP-Tribüne.
Ach, wirklich? Na, auf der Fanmeile waren wir.
Wir waren auf der Fanmeile und durften dort spielen, was uns natürlich noch.
Da war eine Riesenbühne und 50.000 Leute irgendwie, die so nachmittags schon vor dem Spiel.
Viel geiler als so blöd auf der Bühne rumstehen.
Wir sind irgendwo auf der Bankerl im Club dann irgendwo eingeschlafen. Also VIP war dann damals nicht gegeben. drei Buchstaben, die uns nicht bekannt waren.
aber ich meine, das ist ja tatsächlich viel geiler, dass ihr quasi echt die ganze Zeit auf, ich meine, es war ja eine Kamikaze-Aktion. Ihr habt gedacht, also wir probieren das jetzt einfach mal und spielen da und das wird vielleicht so ein bisschen Aufmerksamkeit generieren. Mhm. Und das hat dann dafür gesorgt, dass ihr quasi auf der offiziellen Fanmeile vor Tausenden von Menschen da irgendwie zum Finale live spielen konntet.
Das war so ein Moment, wo du dir denkst, so, oh, jetzt ist irgendwie was passiert. Jetzt hat es gerade ein Rädchen irgendwo gedreht worden, dass wir da drauf gebucht werden und da spielen dürfen. Weil das hat sich ja während der Tour erst entschieden. Das stand natürlich nicht fest, als wir losgefahren sind. Ja. Ne? So wie die meisten Konzerte auf der Tour quasi im Moment entstanden sind. Und so war es da auch. Und die haben uns empfangen. Gell? Da waren dann irgendwie 5, 6 so Mädels mit ganz knappen Hosen irgendwie in so schönen Dressen. Und die haben uns Skimedaillen umgehängt als... Also wirklich so ganz offiziellen Empfang, dass wir es jetzt quasi geschafft haben, wirklich mit dem Traktor und mit den Mopeds diesen ganzen Weg hinter uns zu legen. Und da haben sie uns erstmal so mit Foto und allem, vielleicht war es doch ein bisschen VIP. Jetzt, wenn ich so zurückdenke, Es ist uns seitdem nie wieder passiert.
Aber das war dann quasi, also war wirklich best outcome possible, so, ne? Also so wie es wirklich besser hätte es nicht laufen können. So.
Ja, so ist es immer nur ein bisschen. Also wir kommen manchmal im Club hier und der Türsteher sagt, na sorry, ist nur für Band und so. Und dann sagen wir, ja, wir sind die Band. Und der so, ja, genau. Es ist immer nur so, dass eigentlich jeden Tag wir uns das halt so spielen und auch Spaß damit haben, natürlich auch mit dem ein bisschen spielen, dass wir natürlich einfach nur Blasmusik sind, aber trotzdem halt so super Gelegenheiten kriegen.
Aber das liegt natürlich auch daran, dass eure Musik ja auch irrsinnig mobil ist und trotzdem aber auch wahnsinnig energetisch. Also ich meine, eine Gitarre ist auch mobil, aber wenn so ein Typ alleine mit einer Akustikgitarre in der Fußgängerzone steht, dann kriegt er halt so Mitleidsgeld. Aber ihr könnt ja wirklich überall, wo ihr seid, mit den Instrumenten, die ihr einfach dabei habt, einfach sofort alles abreißen. So.
Ja, klar, das ist natürlich ein Riesenvorteil von dieser Besetzung. Gestern haben wir gespielt im Astra und da war eine französische Brassband. Die haben sich einfach vor den Eingang vom Astra hingestellt und haben sich dort aufgebaut und haben halt gewusst, dass da offensichtlich eine Brassband drin spielt und deswegen haben die die Gunst der Stunde genutzt, spielen da. Natürlich kriegen wir das im Backstage irgendwie mit, dann bin ich raus und irgendwie Hallo gesagt und so und habe sie aufs Konzert eingeladen, weil das gehört sich, also so wurden wir quasi auch immer empfangen, wenn wir jetzt mal in Frankreich beispielsweise waren oder so. Ja. Und die waren wirklich so auch völlig kamikaze-mäßig. Kein Platz zum Schlafen, einfach nur 4 Tage Berlin gebucht, auf der Straße spielen, irgendwie Kohle verdienen. Das hat mich natürlich sofort an unsere Phase da eigentlich auch erinnert. Ja. Ja. Und das ist tatsächlich das Geile von einer Brass-Besetzung, dass du es quasi überall hinstellen kannst. Und spannend natürlich auch immer, was die Akustik draus macht und so. Also das sind einfach Ebenen oder ja, Momente, die man da einbauen kann, die vielleicht akustische andere Band nicht hat, weil du könntest gar nicht über die Leute drüber kommen von der Lautstärke oder so.
Aber wenn es eine französische Brassband war, hießen die dann auch Brasserie? sonst haben die ja wirklich was verschenkt. Sonst haben die ja wirklich einen Gag verschenkt. Wahnsinn. Ja, alle mal Reus.
Die gibt es natürlich wirklich, die Brasserie. Die das ist dir bewusst, oder?
Kann ich mir vorstellen. Ja, nee, habe ich nicht gewusst. Aber liegt natürlich sehr. Aber sind es auch Franzosen wirklich? Nein.
Okay. Ich glaube, die wissen gar nicht, dass das ein französisches Wort ist.
In Köln sagt man auch, im Kölschen gibt es ja das Wort, ich habe schwer Brass, wenn man Probleme hat oder Ärger. Stimmt, ja. Da ist Brass tatsächlich so ein,
haben wir
so
auch gelernt,
so ein Dialektwort. Ja. dann hat das natürlich für eine große Aufmerksamkeit gesorgt. Und dann seid ihr vom Goethe-Institut eingeladen worden, so eine kleine Russland-Tour zu machen. Das ist ja, also das war 2009 und das war ja schon so ein bisschen weird, dass man irgendwie sagt, so jetzt haben wir da dieses Endspiel-Kamikaze-Aktion gemacht. Jetzt kriegen wir plötzlich eine Mail vom Goethe-Institut, habt ihr Lust hier in Städtenamen, die die Hälfte von uns noch nie in ihrem Leben zuvor gehört hat, die aber alle auf Irk enden, irgendwie zu spielen. Und es ist natürlich eine Gelegenheit, die man sich nicht entgehen lässt, wenn man sagt, total geil, also A fürs Goethe-Institut und dann auch einfach in so einer super seltsamen Ecke, in die man einfach per Zufall oder per Urlaub nicht kommt, da spielen zu können. Das war doch dann auch irgendwie, da hat man doch dann gemerkt, wir erreichen hier ganz andere Ecken irgendwie, als jede Band XY das irgendwie schafft, oder?
Ja, das war ganz lustig. Wir haben da so eine Aufnahme gemacht für den Bayerischen Rundfunk. Die wollten über uns so eine kleine Doku machen, über ein Konzert. Und waren zufällig in einem Konzert, als wir in Salzburg gespielt haben und haben da auch zufälligerweise mit einem kleinen Symphonieorchester was einspielen können und haben mit ihnen arbeiten dürfen. Also wir haben einen Song gehabt und haben da mit Streicher und so schön arbeiten können. Und es hat der BR gefilmt. Und das in Kombination mit dem Konzert, das dann wieder völlig irre war abends, das hat das Goethe-Institut ein bisschen interessiert, weil die gesagt haben, hey, ihr macht so komische Abrisspartys und gleichzeitig interessiert euch aber für Musik und so. Und die Kombination ist bis heute, sodass das mir wirklich oder uns wirklich ganz viele Türen geöffnet worden haben über die Kombination. Weil die sagen, hey, ihr spielt ja irgendwelche Sachen, und aber irgendwie habt ihr doch Lust oder man merkt, dass wir da halt Lust drauf haben, das wirklich spannend und interessant zu machen und musikalisch zu machen. Und dann haben die Reisen gekommen und das war für uns natürlich, ich habe keine Ahnung gehabt, wie Russland ist, also ich habe eher bei uns daheim immer ein bisschen Angst gehabt, so, weil Russen haben uns halt oft so geschlägert
und verfolgt und so.
Ja. Und dann habe ich so Vorurteile natürlich so ganz viel und dann kommst du nach Russland und wirst da umarmt und dann siehst du die Menschen auf einmal in einem ganz, ganz anderen Licht und auch bei uns daheim dann die Russenpartys, wo wir wirklich in der Familie drin aufgenommen worden sind, also es gibt nichts Schönes wie so ein Heimatgefühl. Und das war natürlich schon eine krasse, krasse Erfahrung für uns.
Gab es den Wodka?
Hat es gegeben, ja. Aber auch wieder so ein Vorurteil. Also bei weitem nicht so krass, wie man es sich vorgestellt hat davor. Also es hat mehr Wodka gegeben wie Bier. Also Bier ist nicht so angesagt, glaube ich, da in Russland. Ja.
Genau. Wir haben ja Training gemacht extra. Wir haben ja vor der Russlandreise, wenn wir schon so Angst gehabt haben, und kennen so die Geschichten von den Politikern, wenn man sagt, wenn man da hingeht, dann wird ein Angebot und man muss dann mittrinken. Ja. Du kannst gar nicht weg. Und jeder von uns, wir können schon ein paar Bier trinken, aber wenn jeder einen Schnaps trinkt, dann fallen wir sofort um. Also haben wir wirklich trainieren müssen und das Training haben wir aber dann gar nicht gebraucht.
So schön war es dann nicht. Ihr seid auch alle mit eurem Augenlicht zurückgekehrt.
Ja.
und das finde ich so geil, im gleichen Jahr habt ihr dann, um einfach mal auch so ein bisschen den Kontrast noch zu unterstreichen, in Simbabwe gespielt.
Ja, ist lustig, weil es war im gleichen Monat.
Ach, also, tatsächlich?
Ja. Das war eine Woche später, ja. Genau.
Das ist doch Mindblowing Deluxe, oder?
Das war von minus 40 bis plus 40 Grad in dem Monat. Wir waren quasi, ich glaube, 14 Tage oder so in Russland, oder? Ungefähr, mit der Transsibirischen Eisenbahn, eben die Reise durch Sibirien. Und dann
das ist ja cool, mit der zu fahren. Das, ist auch, das allein ist ja schon ein Erlebnis.
Das war Wahnsinn natürlich, ja. Und dann sind wir heimgeflogen nach Memmingen, haben dort eine Show gespielt, wo alles kaputt gegangen ist und es war alles komplett komisch. Und dann sind wir aber von dort in die Toskana gefahren, logisch, eine Woche irgendwas, Probewoche, ja. Und dann nach Simbabwe geflogen. Ja, weiß kein Mensch, wer sich das ausgedacht hat, aber für uns hat sich das völlig folgerichtig alles angefühlt natürlich.
Aber das war, ich meine, das war ja dann auch wirklich wieder ein Karrierepunkt, wo ihr gedacht habt, krass, was hier passiert. Also es ist ja dann auch so, ich meine, solche Angebote werden ja auch an einen rangetragen, ohne dass man das forciert oder so. Man macht ja nicht Musik, wenn man sagt, ich will in Zimbabwe spielen.
Das kannst du gar nicht forcieren.
Ja, eben, kannst du gar nicht forcieren. Aber da denkt man doch dann, jetzt ist wirklich alles möglich.
Also was du schon gemerkt hast bei unserer Band, dadurch noch ein Studium, wir haben wirklich unheimlich viel Lust gehabt, jede Möglichkeit zu nutzen. Das hast du schon gemerkt. Und den Hunger, so das wirklich zu machen, das ist, glaube ich, dann schon besonders bei der Band. Da haben wir gesagt, hey, kennst du das mal ein Logo? Kennst du da hiervon? Wir müssen da hiervon. Und das ist eine Wahnsinnschance. Und das ist natürlich schon ein Riesenvorteil, wenn alle an einen Strang ziehen und wirklich sagen, hey, wir möchten das wirklich einfach alles, jede Möglichkeit, die wir kriegen und jede Chance, die wir kriegen, wirklich nutzen. Und ja, das war ein Riesenvorteil, weil sonst hätten wir das nie geschafft, so glaube ich.
Dann, wie gesagt, habt ihr euch abgetourt, ihr habt ja auch ohne Ende Festivals gespielt, ihr habt auch auf allen wichtigen, großen Festivals gespielt, ihr habt auch die Ärzte supported, ist ja auch eine aufregende Sache irgendwie, die große deutsche Band, oder es war auch gar nicht so richtig Support, sondern ihr habt einfach auf den Ärztivals gespielt und die haben ja so eine Art Festivaltour gemacht, wo sie so ein paar Festivals selbst veranstaltet haben und da habt ihr dann auch, wart ihr im Line-Up sozusagen. Genau. Und war das irgendwie, habt ihr mit denen auch connected? Irgendwie war das cool mit denen? Oder?
Ja, wir haben die schon nachmittags so ein bisschen gesehen, im Catering und so. Ja, das ist eine sehr schöne Erfahrung gewesen, weil die Ärzte, glaube ich, auch sehr große Musikliebhaber sind und da auch sehr viel Wert selber drauf legen, wie das Line-Up dann bei so Konzerten ist und auch immer sehr viel Wert drauf legen, dass die Zuschauer die Support-Bands eine gute Zeit geben oder eine Chance geben und das war schon auch eine sehr schöne Erfahrung mit den Ärzten und auch mit den Hosen haben wir die Erfahrung gemacht und ja, da sind wir sehr nett aufgenommen worden.
Das ist einfach geil, weil die stellen sich davor schnell auf die Bühne, bevor man als Vorband so oder als Supportband irgendwie anfängt und die haben das immer erklärt kurz. Also Achtung, jetzt kommen fünf wahnsinnige Bayern, bitte schlagt es nicht. Ja, irgendwie so. Also der hat das denen irgendwie ein bisschen näher gebracht, sonst wären die wahrscheinlich einfach umgefallen vor Lachen oder keine Ahnung.
Da habe ich auch gelesen, bei eurem ersten oder eines eurer ersten Konzerte in Berlin seid ihr auf die Bühne gekommen und gesagt, mir ist dann Bayern und dann haben die Leute erstmal gebuht und am Ende sind sie alle ausgeflippt, so am Ende vom Konzert.
Ja, das war sogar ein Wettbewerb. Das war so von Radio Fritz, glaube ich, oder?
Genau,
ja. Admiralspalast.
Naja.
Das war ein Wettbewerb und der war ganz lustig. Da, du kommst als Band auf die Bühne und hast, glaube ich, eine Nummer oder so, die du spielen darfst. Und links und rechts sind Clowns. Und du spielst die Nummer und das Publikum hat dann gleich sagen können, ob das cool ist oder nicht cool ist. Und sobald da der Bu-Pegel so über irgendeine bestimmte Grenze geht, dann tragen dich die Clowns richtig vor der Bühne runter. Also die reißen dich da runter. Und wir haben gesagt, ja, das machen wir, da ist doch eine lustige Geschichte. Und sind dann auf die Bühne und dann so, hey. Und das Konzept war natürlich Bu oder yeah, so, oder?
Ja, bitte.
Und dann gehen auf die Bühne und sagen, hey, wir sind Bayern. Und dann denke ich, Bu, Pegel, Hardcore, gell, die Clowns schon. Und dann fangen wir an und haben so Techno gespielt und am Schluss super Jubel und haben dann einen Preis gewonnen, lustigerweise. Und ja, das war schon eine lustige Erfahrung. Die Bu-Yeah-Geschichte, das lieben wir ja auf der Bühne. Das ist, besser geht's ja nicht.
Also so ein bisschen auch so die Leute so ein bisschen fordern. Ich glaube, das wird auch oft unterschätzt, dass man auch in der Popmusik das Publikum ja durchaus auch so ein bisschen fordern kann und die nicht einfach für blöd halten muss, sondern so ein bisschen auch damit spielen kann, auch eben mit so Vorurteilen, wie du sagst, wenn du in Berlin auf die Bühne kommst und sagst, mir ist dann Bayern, dann ist das natürlich, um die so ein bisschen zu kitzeln irgendwie. Aber das dann sofort widerlegen, indem man einfach diese Energie mitbringt, die ihr habt und die davon überzeugt, dass das aber geil ist. So, das ist ja auch so ein bisschen so die Geschichte eurer Band, habe ich immer so das Gefühl, dass ihr so ein bisschen auszieht in die Welt, um die Leute davon zu überzeugen, dass auch scheißegal ist, in welcher Sprache du singst. Ich meine, ihr singt bayerisch, außerhalb Bayerns versteht man irgendwie eine Hälfte der Texte. Also wenn man liest, mitliest, dann kriegt man alles zusammen, aber so akustisch hat man da irgendwie manchmal Probleme oder so. Aber es spielt halt auch überhaupt keine Rolle manchmal, weil es auch um Energie geht und weil Stimme und Gesang auch ein Instrument einfach ist, das auch für einen gewissen Klang, einen gewissen Sound sorgt und so. Und ihr überzeugt die Leute dann eben dass das funktioniert. Also eure Welttour ist ja der beste Beweis dafür, dass das überall funktioniert. Das ist so ein bisschen auch die Idee, oder?
Total. Und die Menschen sind da Teil von unserer Band. Also das ist ganz wichtig. Die müssen mitmachen. Also die müssen wirklich... Manchmal, wir waren vorgestern waren wir in Hamburg, da war so unfassbare Stimmung, wirklich so. Und dann spielen wir und geben richtig Gas und dann fahren wir runter und spielen eine ganz ruhige Nummer und dann hören auf einmal alle zu und so. Und das ist natürlich, gibt uns das Zeichen, hey, cool, wir dürfen jetzt nur eine ruhige Nummer spielen und schauen wir mal, was da musikalisch in dem Saal so drin ist. Und manchmal spürst du richtig, dass sie unruhig sind und überhaupt nicht zuhören und dann sagst du, dann gibt es eine richtige Partynummer und so arbeiten die mit uns das Konzert mit und kämpfen mit uns, also quasi durch das Konzert durch. Und das ist dann das allerschönste Gefühl, wenn du mit dem Publikum zusammen quasi was ganz was Schönes geschaffen hast, ganz einen speziellen Tag und ein schönes Konzert. Und ja, die sind schon gefordert. Also bei uns konntest du nicht einfach zuhören und nichts machen, das funktioniert nicht. Darum Sitzpublikum war ganz schwierig.
Also es wird auch in Zukunft keine bestuhlten La Brass-Banda-Konzerte geben.
Solange wir noch stehen, nicht. Sagt der Schlagzeuger.
Hast du eigentlich auch so ein Umhängeschlagzeug? Ich finde das immer so geil. Ich kenne ja auch so Walking-Bands oder so Marching-Bands aus Köln, aus dem Karneval. Ich komme ja aus Köln. Ja. Und da gibt es immer diese geilen Schlagzeuge mit diesen Schulter.
Ja, ganz schlimm leider sowas. Also wir haben das natürlich alles auch schon ein bisschen ausprobiert, aber im Endeffekt machen wir das natürlich. Manchmal marschieren wir einfach rum, aber dann sind es oft andere Leute, die die Bassdrum tragen müssen oder ich habe irgendwie einen Gürtel dran oder so, weil dieses Geschirr und das Ganze, das ist quasi dieses Level von Professionalität, da bin ich einfach noch nicht angelangt. Manchmal stöhnen die anderen drüber, aber irgendwie, glaube ich, finden sie es halt liebenswert.
Obwohl, das fand ich auch geil, ich habe in einem Interview gelesen, das Konzept bei euch ist, Instrumente nie über 100 Euro, aber über 100 Jahre alt.
Genau, ja.
Das ist ganz wichtig. Da wird das dann schwer bei so einem Umhängeschlagzeug.
Stimmt nicht mehr ganz so, aber es war auf jeden Fall die ersten Jahre, kann man das so unterschreiben. Ja.
Das ist ja auch, ich meine, da steckt ja auch was anderes drin. Es ist ja keine Regel, an die man sich strikt halten muss, aber da ist ja diese... ich will nicht Understatement sagen, weil das immer so als Schimpfwort benutzt wird, aber so, da steckt ja so dieses drin, dieses, du brauchst halt nicht die 5000 Euro Posaune, um irgendwie einen guten Ton daraus zu holen.
Ja, aber das ist ja überall, also wir stellen uns ja auch auf die Bühne, so wie wir halt ausschauen und behaupten nicht erstmal irgendwer Cooles zu sein, sondern wir behaupten, also wir schauen halt so aus, wie wir da mit Lederhosen dastehen, oder? Und genau dasselbe gilt für die Instrumente. Es geht ja wirklich nicht im Ferntesten drum, wer du bist, was du machst, sondern nur um das Wie und was da passiert auf der Bühne, welche Energie da transportiert wird und dann ist es echt völlig wurscht, welches Instrument du spielst, welche Hosen du anhast oder so. Und das quasi mit diesen Vorurteilen da irgendwie aufzuräumen, das ist, glaube ich, ein bisschen unser Programm schon über die Jahre.
Habt ihr auch schon mal so Rock'n'Roll-mäßig so eine Tuba auf dem Boden zerschlagen bei einem Konzert oder so?
Tuba-Box haben wir mal angezündet. Da war so eine Tuba-Verpackung, die wahnsinnig unhandlich war und dann sind auch noch die Griffe abgebrochen und die war aus Holz und die hat dann unser Sound-Engineer einfach mal vor dem Tourbus on fire gesetzt.
Ja, so ein bisschen Rock'n'Roll, oder?
Ja, es geht ständig was kaputt natürlich, auch auf der Bühne und neben der Bühne. Aber die Blechblasinstrumente machen sehr viel mit. Also man konnte es meistens wieder reparieren irgendwie. Also so Rock'n'Roll, so weit sind wir noch nicht. Aber ja, vielleicht sollte man das mal einbauen.
Mit Gaffer geht alles, mit Gaffer kann man alles reparieren.
Ja. Haargummis, Gaffer und...
und dann eine, um ganz kurz auf diese Episode zu kommen, die natürlich auch nicht unerwähnt bleiben soll. Dann 2013 habt ihr am Grand Prix, der ja nicht mehr so heißt jetzt ESC, Eurovision Song Contest, im Vorentscheid teilgenommen und seid Zweite geworden. Hinter Cascada, wir müssen jetzt nicht über die Qualität des Cascada-Lieds sprechen, das ja dann auch später 21. wurde. Aber man muss schon sagen, also auch so im Nachhinein, so wie ich das auch empfunden habe, auch was man dann gehört und gelesen und so weiter hat, wart ihr schon so ein bisschen so die Sieger der Herzen. Ihr seid ja dann auch letzten Endes, weil die Jury sich irgendwie nicht für euch erwärmen konnte, haben da irgendwie die wichtigen Punkte gefehlt. Aber war das so eine ernüchternde Erfahrung für euch, dass ihr gesagt habt, so, naja gut, die große Samstagabendshow ist offensichtlich einfach nicht unser Metier oder wie war das?
Also wirklich ernüchternd eigentlich nicht. Also in mancherlei Hinsicht vielleicht schon. Aber eigentlich war die Erfahrung eher schöne, da hoch zum Kämmer und wir haben ja dann live spielen dürfen in der Sendung, was ja auch nicht selbstverständlich ist, was eigentlich seit 15 Jahren abgelehnt wird vom NDR oder wer das auch immer ausrichtet. Und das haben wir aber durchsetzen können, weil es eben ganz immanent in unserem Bandgeschichte wichtig ist, dass wir immer live spielen, weil alles andere völlig lächerlich ist.
Ja, das sähe wahrscheinlich super komisch aus, wenn ihr Playback spielen würdet, ne?
Das ist unvorstellbar. haben dann dadurch eigentlich so einen Bezug gekriegt zu der ganzen Produktion vor Ort, dass wir ja wirklich zu den Techniker einfach einen persönlichen Kontakt gekriegt haben und zu den Lichtler hinten und zu den Mischer. Und die Anke Engelke war sehr nett zu uns, also von daher war das eigentlich eine sehr schöne Erfahrung. Und natürlich auch die Erfahrung, dass wir von jeder Radiostation aus ganz Deutschland irgendwie 12 Punkte gekriegt haben, war für uns natürlich schon ein Ego-Pusher irgendwo. Genau, und im Endeffekt, wie die Geschichte dann gelaufen ist und mit der Jury und so, das hat jetzt uns nicht so kaputt gemacht. Also im Endeffekt glaube ich, haben die Leute da sehr viel drüber geredet und das hat natürlich nicht geschaut für die Tour, die danach gekommen ist. Das war natürlich dann ein Wahnsinnserlebnis, dass die Leute dann einfach nur wegen der Geschichte da im ESC wahnsinnig aufmerksam waren und da einfach für 2 Jahre einfach jede Konzerthalle irgendwie ausverkauft ist. Also es eigentlich alles in allem schon eine sehr positive Erinnerung.
Also ihr habt ja, du sagst ja auch gerade, ihr habt ja quasi nur gewonnen. Ne? Ihr habt dann das Album, das Single ist auch gechartet, Album ist gechartet, die Tours waren wahrscheinlich noch voller als vorher irgendwie. Also ihr habt das Maximum da rausgeholt und das Beste wieder mitgenommen, was man mitnehmen konnte. Vielleicht war es sogar gut, dass ihr gar nicht gewonnen habt.
Ja, wir haben ja lustigerweise davor überhaupt nicht, wir haben gar keine so, wie sagt man, so Spannung oder so einen Erwartungsdruck gehabt, weil es ja eh so nicht klar war, dass wenn wir live spielen, da passiert irgendwas. Und das Label hat Gott sei Dank mitgemacht. Also Sony hat auch gesagt, ja, schaut einfach mal, was los ist. Und dann hat das Konzert wirklich sehr viel Spaß gemacht, also wirklich vor Ort. Und wir haben dann natürlich auch im Konzert, wenn wir Live-Musik gemacht haben, haben wir sagen können, hey, wie geht's euch da so? Und das sagt natürlich auch nicht einer und ja. Die haben sich alle mitgefreut. Und was schon überraschend war, dass die ESC-Besucher und das ganze Publikum, die waren sehr musikinteressiert. Das hat mich überrascht. Das war wieder so ein Vorurteil, das widerlegt worden ist. Ich habe gemeint, das sind wirklich Menschen, die nur den Glamour-Glitzer suchen, aber die haben wirklich, wirklich Lust auf Musik. Und das war eigentlich die schönste Erfahrung. Und dann war von der Bühne runter, dann war eigentlich, wir haben alles geschafft. Also das war das Gefühl, so war voll cool. Also wir haben da spielen können vor 13.000 Leuten, was wir noch nie gemacht haben. Fernsehen, hey, super, Schlagzeug ist nicht umgefallen.
Ist schon umgefallen.
Okay. Ich habe mich nur dreimal versungen. Und dann oben halt irgendwie im Backstage dann schon gemerkt, dass alle irgendwie nicht so gut drauf waren, so, als die halt nicht so viele Punkte gekriegt haben. Und wir waren halt super gut drauf. Und das war dann schon ein komisches Gefühl, wenn man sagt, hey, die Musikindustrie ist halt wirklich leider viel zu wenig da, so dass man wirklich Spaß haben kann mit Musik spielen und das halt dann funktioniert. Und da haben, glaube ich, auch viele andere Bands uns da schon ein bisschen beneidet drum. Es ist, glaube ich, nicht darum, dass wir da Zweiter sind oder dass wir so ausschauen, wie wir ausschauen, aber dass wir einfach Musik machen dürfen, weil ich glaube, da waren ganz viele dabei, die wirklich sehr, sehr gut Musik spielen und das wirklich gern gemacht hätten.
Ja. Ihr habt ja auch eine Minute länger gespielt, als wirklich? Ihr durftet, okay. Hieß es dann.
Schiebung.
Ja, deswegen hat es nicht geklappt. Aber ja, da habt ihr dann, wie gesagt, also ich finde das so cool, dass ihr immer irgendwelche Sachen macht und dann wirklich für euch einfach immer das Allerbeste da rausnehmt. Ich meine, ihr seid doch krass bescheiden und wisst aber trotzdem, also ihr verbiegt euch auch nicht so, wie ihr auch irgendwie gerade erzählt habt. Ihr habt ja gesagt, wir spielen dann nur, wenn wir live spielen können, weil sonst macht es keinen Sinn. Und ihr wisst halt genau, was so eure Qualitäten sind und so, aber das fällt vielen anderen trotzdem schwer, darauf zu bestehen sozusagen, wenn man sagt, naja, aber guck mal hier, schalten Millionen ein, können wir das Risiko nicht eingehen, dass ihr live spielt, komm bitte, mach doch einmal hier für uns Playback oder so. Da knicken, glaube ich, viele ein, aber ihr sagt irgendwie so, nee, es macht keinen Sinn, wenn wir das machen würden. Das ist so, diese Haltung muss man sich ja auch erstmal irgendwie, weiß ich nicht, muss man ja auch erstmal haben.
Ja, es ist natürlich nicht ganz so, wie du verzeihst. Also wir diskutieren dann schon ganz viel. Also vor allem, das ist natürlich ein ganz langer Weg, wo dann früher auch dann vor der Band sagen, hey, es wäre doch cooler, wenn wir so machen und nein, es geht die Richtung. Und der Erfindungsprozess war schon sehr, sehr hart und sehr streng. Weil man natürlich sagt, natürlich, du möchtest live spielen, aber ehrlich gesagt, du möchtest dann auch Musikprofi sein und musst dann auch manche Sachen machen. Mhm. Und das ist immer noch, wo man noch immer versuchen, halt so einen Weg zu gehen, der für uns jetzt Sinn macht, wo wir halt einfach, wo die Band halt wirklich nicht überfordert wird und so. Und andererseits natürlich auch ein Weg, wo wir natürlich auch Lust haben, kommerziell natürlich auch Sachen zu machen. Und das ist eigentlich, jede Show oder jede Anfrage ist fast eine kleine Diskussion dann immer, kann man das machen, macht das Sinn für uns, es macht das Spaß. Und ja, das ist schon ein längerer Weg, aber ja, wir haben dann wirklich sehr viel Glück gehabt. Das könnte genauso gut super in die Hosen gehen. Das kann ja super sein, dass wir da spielen. Alle finden es voll scheiße, da wir so sind, wie wir sind. Und das funktioniert gar nicht, der Ton ist weg und sowas und das war's. Also könnte genauso gut sein. Wir haben keine Lust mehr danach. Aber das ist ein langer Weg, aber der macht auch Spaß, dass das immer nicht alles vorbestimmt ist, sondern dass man da selber noch ein bisschen Hand anlegen kann, wo man spielt und was man macht.
Aber da wächst man im besten Fall als Band ja auch dran zusammen, dass man solche Sachen ausdiskutiert und irgendwie immer versucht, den einen Strang zu finden, an dem man dann gemeinsam zieht, oder?
Ja, wir können ja nicht irgendwas anderes behaupten als das, was wir sind. Also wir können quasi, glaube ich, wirklich nur das durch dieses eine Ding punkten, und das ist, wenn wir am Instrument einfach spielen. Und sozusagen uns, das ist das Einzige, was uns zu Dieven macht, sonst haben wir überhaupt 0,0 Ansprüche an irgendwas, ist, dass wir gerne live spielen würden. Also so, und das ist, glaube ich, von einer Band so, das darf man dann auch erwarten, dass das vielleicht umgesetzt wird, wenn man sich eine Band ins Haus holt, dass die dann auch spielt. Ja.
So, wir spulen ein paar Jahre weiter. Also dann kam unter anderem auch noch ein Unplugged-Album, Kia Royal, wo ihr im Kuhstall gespielt habt. Und die Idee war, dass es so sanft klingen muss, dass die Kühe nicht verrückt werden. So, ne? Das da, wo ihr unter anderem das wunderschöne Lied Der Mond mit Rocco Schamoni zusammen performt habt. Und viele andere Songs. Also das, also über den Weg gab es natürlich auch Live-Alben und jetzt 2017, Anfang des Jahres, kam dann euer, ich glaube, viertes Studioalbum mittlerweile raus. Around the World. Erstmal Titel, ja, auch mehr oder weniger eine relativ klare Daft Punk-Referenz, würde ich sagen, oder?
Ja, klar, sind wir alle Fans, glaube ich. Ja.
Ist ja auch, also das ist ja auch eine Band, die sich auch wirklich von Platte zu Platte neu erfindet, oder? Das ist ja eigentlich genau, also die sind ja eigentlich wirklich das Vorbild für jeden, der leidenschaftlich gerne Musik macht.
Kann man so sagen, ja. Ja, finde ich auch, ja. Und auch irgendwie diese Videoumsetzung natürlich von dem Hit, irgendwie, ich glaube, die hat uns alle, da waren wir alle, weiß nicht, 20 Jahre jünger oder so, da hatte, glaube ich, einfach jeder gerne zugeschaut. So.
Das rühmte mich schon einfach lässig. Video.
Ja, ja. Ja. Ja.
Mit den tanzenden Skeletten und diesen Taucherinnen immer. Ja, das war toll. Also ich spiele das, glaube ich, auch live. Ne? Das ist, glaube ich, auch immer so in einem, mittlerweile bei einem Song dann so als Verlängerung, als C-Teil sozusagen, spielt ihr dann noch Around the World.
So ist es, ja. Wir haben es auch schon mal für eine Platte vorgehabt und haben auch angefragt und so, aber da ist das irgendwie versackt, gell? Also wir hatten schon Draht oder so einen Kontakt zu denen, aber das hat leider nicht funktioniert dann.
Boah, will man noch nicht wissen, wie viele Leute bei denen täglich anfragen, ne?
Ja, wir haben uns das auch gedacht, wir haben gesagt, also wenn sie es hören, dann haben sie bestimmt cool und jetzt haben wir es auf die Platte und haben bloß ein bisschen umgeändert. Also der Musikliebhaber merkt das genau, dass das jetzt wirklich so ein Teil ist. Aber wir haben gesagt, und wenn sie kommen und wenn die sagen, hey, das ist scheiße, dann werden wir uns schon irgendwie einig werden. Aber manchmal muss man, glaube ich, auch Sachen machen, die nicht ganz regelkonform haben, weil sonst macht das Lied mal überhaupt keinen Spaß.
Wie ist denn so eine Albumproduktion? Also ich habe auch Around the World gehört und ich finde, das ist ein sehr dichtes Album. Klingt aber auch irrsinnig modern. Also jetzt überhaupt nicht, man hat da jetzt überhaupt gar keinen Volksmusik. Das ist ja eh immer so ein Quatsch. Also wie die Leute auch so diese Schubladen, die für euch andauernd erfunden werden, wenn man mal 5 Interviews liest, machen einen ja irre irgendwie als Außenstehenden. Schon als Bandmitglied ist wahrscheinlich noch 100-mal so schlimm. Aber irgendwie dieses Alpentechno und dieser ganze Scheiß, das ist ja Horror. Also dass das nicht einfach so anerkannt werden kann als eben eine Form von Musik, die sich aus verschiedenen Stilen speist. Also da ist ja Ska klar bei euch erkennbar als Referenz. Reggae ist klar erkennbar. Brass-Sound natürlich, also Pop im weitesten Sinne sowieso, so Bläser-Pop im Grunde genommen. Aber da muss man ja nichts Neues für erfinden, keine neue Schublade.
Darf man die dort zitieren in Zukunft?
Ja,
das ist doch sehr, sehr nett gesagt worden.
Ja, aber es ist so Quatsch, ne? Also das nur, ja, das ist bayerisch, dann muss irgendwie Alpen vorkommen, ne? So, das ist doch irgendwie, da fasst man sich doch wahrscheinlich an den Kopf, also gerade bei euch, weil das ist das, was ich mag. Es gibt halt diesen Sound, den ihr habt, also diesen Labras-Banda-Sound. Und der kann natürlich, wie bei jeder anderen Band auch, wir hatten es gerade mit Daft Punk, kann natürlich variiert werden. Also der kann dann mal mehr Reggae-mäßig klingen, mehr Ska oder in was auch immer. So wie es die Instrumentierung halt auch vorgibt, logischerweise. Aber das muss doch nicht, da muss doch kein neues Genre für erfunden werden, so, nur um das irgendwie kategorisieren zu können. Da ist doch, habt aber, ich glaube, seid ihr eine der Bands, die da am meisten Scheiße abkriegt. So.
Ganz deiner Meinung.
Ist das denn, nehmt ihr das überhaupt noch wahr? Fasst man sich da noch an den Kopf und denkt man so, oh ja komm, jetzt ist hier die 27. Bezeichnung, wo einer versucht hat, originell zu sein.
Ja, das Spannende ist, glaube ich, dass wir das Gleiche haben. Also wir haben auch unheimlich viele Vorurteile, wenn man irgendwo hingeht und wird dann eines Besseren belehrt. Also ich glaube, wir verstehen das am allermeisten, weil die Bayern ist das weltoffenste Völkchen der Welt. So. Und wir verstehen das komplett, wenn jemand halt Aber wenn uns jemand halt sieht im Konzert oder sowas, dann ist meistens alles ziemlich klar. Also dann weiß er genau, was wir sind, warum wir das machen. Ja. Und dann kommt er mit so alten Techno-Scheiß nicht mehr her, sondern dann kriegen wir eigentlich ganz gute Rezensionen meistens. Und wenn einer mal so Vorurteile hat, dann das ist halt so. Das haben wir genauso und das ist, glaube ich, ganz okay.
Das ist ja wirklich unfassbar, was du ein Diplomat bist. Ja, ist ja. Ja, es ist der freundlichste Musiker aller Zeiten.
Nein, oh Gott, das ist ganz. Nein, aber es ist ja wirklich so. Also, das ist ja das, was wir beim ganzen Touren, vor allem bei der Welttour, immer wieder vorgesetzt kriegen und lernen einfach, dass das Leben halt einfach wirklich viel Spaß macht, wenn man dem Leben eine Chance gibt und die Leute anschaut. Und das ist schon das Allerentscheidendste. Und wenn manche Menschen nicht, wie Rocco Schamoni, der uns dann auch mal im Pudelclub eingeladen hat, wenn manche Menschen das nicht machen, dann gibt es so Exoten, so Bands wie uns gar nicht. Und dann hätte sich unser Leben ganz anders verhalten und wir hätten sicher ganz andere Einstellungen. Also du brauchst, glaube ich, schon, ja, wenn es die Messages von der Band, dann muss man das raustragen, weil das schon ganz wichtig ist.
Glaubt ihr, dass die Tatsache, dass ihr ja als Brassband auch immer noch in Clubs auf Straßen spielt, ich habe es in Hamburg gelesen, habt ihr im St. Pauli-Shop, im Fanshop gespielt, und die Tatsache, dass ihr irgendwo noch in Fußgängerzonen euch hinstellt, einfach mal so und irgendwie spontan ein Konzert gibt und so, dass das so als Musiker und als Band auch so eine gewisse, ist jetzt ein großes Wort, aber so eine Demut erhält, dass man irgendwie eben nicht so anfällig dafür ist zu sagen, ach guck mal, wir haben hier Grand Prix, Zweiter, wir haben gechartet, alles klar, wir müssen uns nicht mehr anstrengen oder so, sondern dass man dadurch nie vergisst, wie das ist, sich ein Publikum erspielen zu müssen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass das irgendwie so ausmacht, dass man da irgendwie...
Also Demut ist bestimmt gar kein falsches Wort in dem Zusammenhang. Ich glaube, das spürt jeder von uns. Also gerade wenn man solche Erlebnisse einfach hat und teilen darf, wie diese Welttour, was überhaupt nicht selbstverständlich ist und was wir uns ja auch quasi selber geschenkt haben zu unserem Jubiläum, ja, dass wir sowas machen und machen können und sich hinzustellen vor Leuten, die einen wirklich gar nicht kennen, die auch vielleicht den ganzen Zusammenhang gar nicht wissen, was das soll oder die zufällig vorbeikommen und du bist aber in Neuseeland und spielst auf der Straße, ist für uns natürlich das Genialste, was es gibt. Also und diesen Moment, wo man merkt, so das Publikum sieht jetzt, dass das irgendwie kein Joke ist, was da passiert, oder dass wir da nicht irgendwie versuchen, sie zu verarschen, sondern dass wir das wirklich als musikalische Geschichte begreifen eigentlich und sie eigentlich nur dazu, also einfach nur mitnehmen wollen auf unsere Reise ein bisschen. Das ist das Schönste, was es gibt, glaube ich, im Musikerleben. Und deswegen auch immer auf der Straße spielen oder in kleine Läden spielen, das ist einfach super spannend.
Ja. Ganz kurz, lass uns kurz noch über die Welttournee reden. Ich habe mir da mal ein paar Sachen, die ich über irgendwelche Stationen gelesen habe, aufgeschrieben. Zum Beispiel Italien. Da habt ihr, da waren bei eurer Show, habt ihr mal in der Mitte erzählt, zwei Speed-Metal-Drummer.
Ja.
Wie kam es denn dazu? Was ist denn da passiert?
Ja, da hast du weg müssen, gell?
Ich weiß überhaupt nicht warum, aber ja.
Das war das Ende von unserer ersten Tour im Sommer 2007. Wir haben gestartet in Bosnien-Herzegowina und sind dann über die Adria dann nach Italien gefahren. Und das letzte Konzert war in Cinque Terre, oder? Und oben auf so einem Rifugio, so Berghütten, und haben da gespielt. Und es war irgendwie über einen Kontakt von dem DJ, der damals noch mit uns unterwegs war. Und es war ganz skurril. Also Josie hat weg müssen, wir haben irgendeinen Ersatz Schlagzeuger gebraucht und der DJ telefoniert den ganzen Tag da mit seiner Freundin dort und irgendwann kommt er ganz glücklich, ja, wir haben zwei Speed Metal Schlagzeuger aus Mailand, glaube ich, die extra herfahren und das wird alles cool. Und dann, das war lustig. Und da hat es dann, das war ein Muschelfest da oben und es hat Drei-Gänge-Menü, das nur aus Muscheln bestanden hat.
Und wir haben das. Und man muss ja sagen, Muscheln heißt in Italien Kotze.
Ja, Kotze.
Und
der
Schlitz hat eingeschlagen.
Ja, wir natürlich alle im Eiweißüberschock und haben richtig Kraft gehabt und dann sind die Speed-Metal-Schlagzeuger, die waren gar nicht mehr so speedy. Also die waren eher langsam für unsere Verhältnisse. Und war aber ein lustiges Konzert und auf Nacht hat nur der Blitz eingeschlagen. Ne? Also
Wahnsinn.
Skurrile Tour.
Ja. Und in Vietnam habt ihr gespielt, das fand ich so interessant, das habe ich glaube ich in einem Interview mit dir gelesen, Stefan, da hast du erzählt, was dich an Vietnam am meisten beeindruckt hat, ist Motorräder überall, also übereinander, untereinander, nebeneinander.
Ja, Vietnam war eigentlich fast das spannendste Land, das war so richtig Ausland, also du kommst so hingekommen und es war sonnenklar, wie du normal lebst daheim, das funktioniert da überhaupt nicht und die Straßen sind da irre, also da hat jeder Motorrad. Autos hat man gar nicht so viel gesehen, aber jeder hat Motorrad. Und die haben wir so ein Schwarm, haben die in der ganzen Stadt rum. Also da haben riesengroße Straßen, die machen so. Und die haben so ein Schwarmverhalten dann, also die ganzen Motorräder. Da gibt es nicht so links, rechts, oben, unten, sondern jeder fährt und jeder muss ziemlich aufmerksam sein und da mitfahren. Ja. Und dann bleiben wir jetzt irgendwann mal wieder stehen und dann fahren sie weiter. Und es gibt da nicht so direkt Ampeln, sondern du musst, wenn du die Straße kreuzen möchtest, selbstbewusst auf die Straße gehen. Also du gehst so rein, zack, 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 und dann bist du drüber. Und die fahren links und rechts an dir vorbei. Und ja, das war fantastisch. Also das hat wirklich so viel Spaß gemacht, dass die so anders sind. Und das Konzert am Abend war total lustig. Also ganz musikalisch und in einem sehr schönen Hinterhof drin. Ja, das sind so Erlebnisse, die haben schon ganz schön irre. Ja.
Ihr habt auch so ein Around the World Ticket gebucht und euch dann überlegt, wo wir spielen und seid dann einfach Station für Station abgeflogen. Habt dann da einfach gespielt. Also ihr habt ja dann auch in Neuseeland, hast du ja gerade eben auch schon erzählt, in der Fußgängerzone gestanden und so. Also einfach so manche Konzerte organisiert, andere eher so auf gut Glück.
Genau, im Idealfall war es natürlich schon so der Plan, dass wir halt wirklich Konzerte haben. Aber manche Länder haben wir halt keinen Kant und so, dann haben wir einfach so hingefahren. Und das waren lustigerweise dann auch wieder eigentlich die schönsten Konzerte. Also wenn je weniger das geplant ist, desto schöner hat man Erlebnisse und kommt in irgendwelche Kreise rein. Man spielt auf der Straße, der eine nimmt dann wieder mit, ihr müsst den Club spielen, kennt ihr den, warte, ich rufe den schnell an. Also die nächste Tour muss eigentlich so sein, überhaupt nichts geplant, irgendein Land rein, Trompete in die Hand und dahin geht's. Das war das Geilste, glaube ich.
Ja. Was habe ich mir noch geschrieben? Ah ja, eine schöne Geschichte aus Dänemark, wo du eine Fan-Attacke, die man leicht missdeuten kann, erlebt hast.
Ja, Dänemark, dänische Konzerte sind immer saulustig, weil die halt auch, wie wir Bayern, ein bisschen rustikaler sind. So. Und wir haben gespielt und irgendwann steigt einer so über die Barrier drüber auf die Bühne rauf und beißt mir in die Nase rein. Also nicht fest, aber bestimmt so. Und ich habe gesagt, was ist mit dir los? Was ist da? Und sagt er, ja, das ist ein Wikinger-Ritual. Wenn man jemand ganz gern hat, dann beißt man mit den Nasen rein. Und ja, war auch neu für mich, habe ich nicht gewusst, so, aber habe mich natürlich sehr geehrt, dass er mich da so gern mag. Ja.
Aber das ist doch, ich meine, wenn ein Fan oder ein Typ auf die Bühne kommt und mir die Nase beißt, dann bin ich, dann ist erstmal, dann will man doch erstmal boxen oder so.
Ja, ich habe da gar nicht so das viel Zeit so gehabt. Ja, der hat das sehr bestimmt gemacht und das war ja also, doch dann im Endeffekt so doch sehr liebevoll.
Hat er also offensichtlich nicht zum ersten Mal gemacht.
Das war Wikinger-Profi, ja.
Und dann in Hawaii, ich weiß, ihr wart doch in Hawaii und habt am Strand gespielt oder so, ne?
Ich glaube gar nicht, nein. Also in einem Irish Pub haben wir gespielt.
Ah ja. Wo wart ihr denn? Auf welcher Insel wart ihr in Hawaii? Weißt du so?
Nur auf der langweiligen, auf der großen.
Also Oahu, Waikiki. Ja.
Da, wo Honolulu ist.
Genau. Ja. Und da war, und es ist halt.
Aber eigentlich war es gar nicht so langweilig. Eigentlich war nur Honolulu langweilig. Die Insel ist schon.
Sieht so ein bisschen aus wie Rimini, ne? Man denkt so, naja, diese fairen Bunker sehen überall gleich aus.
Ja, so das Mallorca der Amerikaner.
Ja. Aber schon auch eine sehr spezielle Gegend da, irgendwie, sehr spezielle Insel. Ja, dann seid ihr echt so um die ganze Welt getourt, seid dann zurückgekommen. Der Abschluss war dann in der Olympiahalle in München. Vor, weiß ich nicht, wie viel tausend Leuten, die dann, wo ihr dann, also wenn man die Live-CD hört, die ist ja aus diesem Konzert im Olympiastadion, wenn man die CD hört, dann ist kommt ihr auf die Bühne, fangt an zu spielen und die erste Ansage ist, heute spielen wir 3 Stunden! Da war doch bestimmt die Hälfte der Leute so, die Security-Typen so, was? Ich hab doch gleich Feierabend. Das ist dann, da war dann klar, jetzt gibt's nochmal die volle Packung, oder? Das ist einfach so als Tourabschluss.
Ja, eigentlich Tourstart dann. Also es war die
also war quasi der Start für die Bierzelttour, oder?
Ja, also unsere Touren dauern nicht immer so ein halbes Jahr, die dauern meistens dann so 3-4 Jahre irgendwie. Und Olympiahalle, das war insofern so krass, wir haben das letzte Mal auch gemacht, wir haben da schon mal spielen dürfen vor 4 Jahren oder sowas.
2011.
Ja. Was? Okay, doch ein bisschen länger. Und haben da so ein Konzert mal dürfen und haben damals gesagt, wir verzichten auf eine Vorband, sondern wir sind quasi unsere Vorband und dann auch, weil wir es irgendwie verplant gehabt haben, eine Vorband zu checken irgendwie und hätten Busta Rhymes haben wir gerne eingeladen, aber der war zu teuer. Also der hat wirklich, wir haben so ein Lied komponiert für ihn und gesagt, hey, du komm doch, das macht voll Spaß. Ja. Und der wäre wirklich kommen, aber der wollte den ganzen Flieger haben. Gell? Der
dann, also gagenmäßig eigentlich nicht so schlimm.
Nein,
aber der wollte mit seiner ganzen Homie-Crew irgendwie First Class zu uns rüber.
Ja. Und dann ist Sonnenklar einmal so alle 4 Jahre oder sowas oder alle 5 oder 6 Jahre einfach ein riesengroßes Konzert gemacht, wo wir wirklich ein versuchen einfach alle Lieder, die es halt von uns so gibt, zu spielen. Und ja, die Leute tragen uns so durch das ganze Konzert durch. Und es ist immer so ein riesengroßes Familientreffen, wo ganz viele Leute, die ganz am Anfang dabei waren, einmal im Willingen nicht mehr dabei waren oder dazugekommen sind. Und ja, das ist schon für uns so. Lustigerweise vor die Konzerte, ich weiß da noch überhaupt nichts mehr. Und nicht wegen einem Alkohol oder so, also da können wir uns eigentlich ganz gut zusammenreißen. Aber das ist so die Emotionen, die da so hin und her schwappen. Du gehst dann runter vor der Bühne und das ist, ich weiß bloß, dass es unheimlich schön war, aber du kannst es nicht mehr erfahren, weil da so viel passiert. Und ja, das macht schon süchtig. Also das brauchen wir alle 4, 5 Jahre, müssen wir so ein Mega-Konzert machen. Und das hat diesmal auch wieder sehr viel Spaß gemacht.
Das klingt irgendwie so ein Klischee, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn man nicht selber auf der Bühne steht, dass man das, man weiß danach wirklich keine Details mehr. Die Leute sagen so, ja, weißt du nicht, wie ich da irgendwie, so, nee, da kann man sich nicht daran erinnern, weil es ist einfach tatsächlich wie ein Rausch, auf der Bühne zu stehen und zu spielen oder zu performen oder so. Das ist echt speziell.
Ja, man kann ja auch nicht nach dem Konzert direkt ins Bett gehen, das funktioniert ja nicht. Also das ist ja auch das Problem ein bisschen, wenn man jetzt so längere Tour hat, dass man quasi immer nach dem Konzert noch 6 Stunden wach ist. Du bist vielleicht davor fertig, aber du bist sicher nicht nach dem Konzert müde, weil du bist dann einfach kurz einmal high für zumindest 2, 3 Stunden, ist einfach so ein Körperhigh da. Ja. Ne?
Na, das gibt es auf jeden Fall als Live-CD mittlerweile zu hören und als Blu-ray und als Vinyl und Special Edition und so. Wir haben hier bei uns bei den Songpoeten eine Rubrik, die heißt Die Frage von außen, wo wir immer sozusagen Wegbegleiter oder Freunde oder Bekannte oder manchmal auch Fremde der Band fragen, ob sie die Band was fragen wollen. Und die schicken uns dann die Fragen und ich spiele die dann den Bands vor und dann könnt ihr gucken, was ihr damit macht. Für euch habe ich auch von jemand ganz Besonderem eine Frage geschickt bekommen und die hören wir uns jetzt einfach mal an. Wir hören die einfach mal ganz. Der lässt lange Pausen, weil er glaubt, dass wir dann antworten, aber so lange sind die auch nicht. Aber wir hören die einfach mal bis zum Ende durch. Es sind irgendwie 2 Fragen.
Hallo Burm, eine Frage an euch von Stefan Remmler. Habt ihr in Saigon oder Marrakesch oder sonst wo Lieder von dort, Lieder, die dort jeder kennt, mal auf eure Art gespielt? Konnten die erkennen, was es sein sollte? Hat es ihnen gefallen? Und zweiter Teil der Frage, habt ihr Lieder von euch mal auf Landessprache umgetextet? Und wie kam das an?
Also er stöhnt ein bisschen, also er ist wirklich genervt, das machen zu müssen.
Ach, ist das schön. Das ist
also, ja, total schön. Ich finde es auch super. Ja, also die Frage, habt ihr mal so landestypische Hits sozusagen ins Repertoire aufgenommen, gecovert, damit die Leute das irgendwie, und haben sie es wiedererkannt und auch dementsprechend gefeiert?
Ja, also bewusst eigentlich nie. Was bei uns schon ganz passiert ist immer, dass wir auf der Bühne stehen oder halt untertags mal wieder so Rhythmen hören, wir hören Harmonien, wir hören irgendwelche Zusammenhänge und das wird dann ins Konzert mit eingebaut so. In Brasilien haben ganz viele Leute lustigerweise die Texte von uns so adaptiert mitgesungen, also die singen dann in irgendeiner Sprache oder sowas. In Amerika haben wir ein Stück, das heißt Bauer Bauer, in Amerika heißt es Power Power und die machen dann eigentlich aus dem Konzert und aus den Texten, was die Lust haben und ja, das ist irgendwie bei uns nicht so drin, dass wir da so verkrampft versuchen, irgendwas auf so Land umzustülpen, sondern glaube ich so, wie sagt man so, diffiziler so Kulturgeschichten mitnehmen und aufnehmen und ins Konzert mit einflechten. Deswegen haben wir so richtig uns vorgenommen, da wir für ein Land jetzt was machen, eigentlich noch nie. Mhm. Aber ich glaube, vor jedem Land unheimlich viele Sachen automatisch in den Gig da reingebaut haben.
Wie ist das denn in Marrakesch zu spielen? Ist das irgendwie?
Ja, das war spannend. Also wir haben da auf dem Hauptplatz uns eingebildet, dass man da sich vielleicht einfach zu den Musikern dazu sitzt und mit denen spielt, einfach weil wir auch kein Konzert organisiert hatten in Marrakesch. Also das ging quasi bis zuletzt noch immer auf und ab und irgendwer kennt noch irgendwen und der Ahmed kennt noch einen Mohammed und der kennt vielleicht noch einen Club. Irgendwie so lief es die ganze Zeit und du hast schon gar nicht mehr gewusst, um wen es überhaupt geht. Und letztendlich sind wir dann auf diesen Platz gelaufen und es war abends, also nachts spielen da quasi, also zig Bands, mindestens 20 und also in großen Kreisen und die spielen auch für sich, die spielen nicht unbedingt für Geld oder Publikum, sondern die sitzen im Kreis und man hat das Gefühl, die machen das also für sich als Musiker auch so. Und dann haben wir aber natürlich höflich gefragt, ob wir uns da reinsetzen dürfen. Das war ziemlich spannende Situation, weil die haben nicht sofort gesagt, ja, spiel's mal, sondern die haben einfach, haben sich nicht beirren lassen und weitergespielt. Als Schlagzeuger habe ich also ein bisschen mitgeklopft. Dann haben sie gemeint, so, jetzt sollen wir eins spielen, dann haben wir ein eins gespielt, dann haben sie wieder eins gespielt. Das war aber nie so quasi, dass es sich überschnitten hätte. Dann haben wir, glaube ich, noch eins gespielt und dann ist da war so ein Obertyp, der da quasi immer im Kreis gelaufen ist und der so ein kleines Banjo in der Hand gehabt hat. Dann hat der mal so 20 Minuten am Stück einfach nur so gezetert. Also das klang ja so quasi auf Arabisch irgendwie, aber es klang wirklich, als würde er, also keine Ahnung, was er jetzt erzählt. Also es war nicht so ganz einzuschätzen. Ja. Und dann, wir haben dann hinterher herausgefunden, dass der einfach so Geschichten zwischendrin erzählt. Also so richtig märchenmäßig oder halt auch vielleicht auch so newsmäßig, also wie man es halt früher auch hatte, dass das quasi das Neueste aus dem Dorf und so erzählt wird. Und für uns aber gar nicht einschätzbar und also quasi dieses, was man quasi ja, bei so einer Welttour sozusagen immer gleich als erstes denkt, dass sowas natürlich die ganze Zeit eintritt, dass man mit anderen Musikern oder so gleich mal so Crossover-Projekte und so den ganzen Shit, aber das ist eine romantische Vorstellung und schön, wenn das funktioniert, aber wie gesagt, also verkrampfen und das irgendwie sich einbilden, dass man sowas machen muss, das wäre nicht unser Ding, glaube ich.
Es gibt ja auch im Jazz diese schöne Tradition, gerade bei so Open Stages, dass man so Rundlauf spielt, dass alle was spielen und auf Kommando wechseln alle die Instrumente. Einmal links um, einmal im Uhrzeigersinn. Das zur Stefan Remmler Frage. Vielen Dank an Stefan Remmler dafür.
Liebe Grüße.
Ja, liebe Grüße. Mit dem habt ihr auch zusammen gespielt. Ne? Der hat dann auch ein Lied gesungen. Keine Sterne in Athen, glaube ich sogar, bei Kia Royale.
Voll geil, ja. Das war eine sehr lustige Erfahrung.
Ja, auch musikalische krasse Erfahrung. Also der hat es wirklich drauf.
Der Typ. Guter Typ.
Ja, brutal.
Er weiß, wenn man Pausen setzt.
Ja. Hat man auch beim Fragestellen gehört. So, ich habe noch eine Rubrik, beziehungsweise erst noch kurz eine andere. Es gibt bei uns eine, die heißt Der besondere Song, wo ich mir immer von einem Album des Künstlers ein Lied aussuche, das ich besonders hervorheben möchte. Und bei euch und vor allem bei eurem Album Around the World sind die letzten, so habe ich, was ein langer Kampf bei mir zwischen den letzten beiden Liedern, weil ich die beide wahnsinnig toll finde und sehr berührend. Hab mich dann aber für Nacht entschieden, das ist so das letzte Lied und ist ein Gute-Nacht-Lied, ist auch, ich glaube auch für eure Verhältnisse ungewöhnlich instrumentiert, also ist ja auch mit Piano und klingt, also es, wenn man jetzt sagt, ist ein Gute-Nacht-Lied, dann hört sich das so einfach an, aber es ist sehr, es hat eine unfassbar tolle Stimmung, es ist sehr brüchig, es hat so eine Ruhe, es geht auch um Liebe, also es hat auch so eine sehr liebevolle Stimmung und das fand ich ganz interessant. Bei manchen Harmonien hatte ich das Gefühl, dass das fast kirchlich ist. Also ich hatte fast so ein bisschen so Kirchenlieder daraus gehört. Glaubt ihr, dass das ein bisschen auch von eurer Sozialisation kommt, dass das dann da auch so mit drin steckt, wenn man dann auch ein bisschen ruhiger wird? Gerade Kirchenlieder sind ja auch immer sehr getragen und so, dass das sowas dann auch sicherlich auch unbewusst am Ende dann in so einer Komposition landet?
Ja, ein bisschen sicher. Also meine Vorstellung war eigentlich, dass es eine Insel ist. Eine ganz einsame Insel mit Nebel und Island und so und ganz Tristesse. Und da ist so eine kleine Bar, wo noch so ein Licht brennt. Ja. Und da sind ein paar Musiker drin. Und die Kamera fängt quasi beim Piano so an und geht dann so raus. Und dann spielen ein paar Musiker nur so mit und geht dann langsam vor dem Schauplatz weg und die Tür schließt sie. Und es ist so ganz eine traurige Stimmung, aber innen drin pocht irgendwas was Lebendiges. Also das war so die Vorstellung. Ja. Gar nicht so Kirche, eher so richtige dreckige Bar.
sind sich ja auch beide gar nicht so weit voneinander entfernt, im Grunde genommen. Denn beide geht man zum Beichten. Also ein ganz tolles, ich meine sowieso ein tolles Album, aber wirklich unfassbar berührendes, ganz tolles Lied. Unbedingt anhören. Wir kommen zur letzten Rubrik und es gibt diese Rubrik, die ist traditionell immer in diesem Podcast, die nennt sich Skipper und ich sag euch einfach Songtitel und ihr sagt, was euch dazu einfällt, ob euch das gefällt, ob euch das nicht gefällt, ob ihr damit was verbindet oder wenn ihr gar nichts damit anfangen könnt, sagt ihr nee und dann wird eben zum nächsten Song geskippt. Das ist so die Idee davon und ich habe mir für euch eine Special Edition ausgedacht. Ich habe nur Lieder mit Trompete genommen oder nur Lieder mit Bläsern oder wo ich die Bläser irgendwie besonders finde oder wo die besonders toll sind oder wo die eben eine Rolle spielen, weil das ja gut zu La Brass Banda passt. Als ersten Song habe ich Simmertin La von Air, auf dem ersten Air-Album, dieser schöne Song mit dieser fast Ennio Morricone-ähnlichen Trompete da drin.
Kenne ich ehrlich gesagt überhaupt nicht.
Ich dachte, du hast die Air-Platten immer viel gehört. Also ich kenne die Platte und ich weiß, dass alle die lieben. Ich finde sie nicht toll. Mir gefällt die nicht.
Ist die blau?
Mit so einer,
Sie ist so rosa,
wobbelig. Mit so einer Zeichnung drauf.
Ja.
Also ich habe es jetzt nicht vor mir liegen. Vielleicht kenne ich es von der Musik, aber ich
glaube schon. Das war so die erste Air-Platte, auch so mit Sexy Boy und so, wo die Hits drauf waren. Und da war so ein Lied, das ist ein Instrumentallied und da ist so eine ganz wunderschöne Trompete, es klingt wirklich, als wenn es von Ennio Morricone wäre.
Muss ich mal hören, also überhaupt nicht skippen, sondern möchte ich eigentlich gleich erzählen.
Ist das denn, Filmmusik ist ja auch, also gerade Morricone, ne, ist ja auch jemand, der unfassbare, ich glaube, so Trompetensätze schreibt und so, oder?
Ja, ich glaube, dass er schon sehr, sehr eigene Filmmusik macht. Ja. Und so. Ich bin jetzt nicht so direkt der Fan von allen Melodien. So. Manchmal hören sie mir dann zu Morricone-mäßig, das ist sogar ist logisch klar. Filmmusik, ich finde das fantastisch. Wenn jemand das wirklich mit Stimmungen unterstreichen kann, Stimmungen ändern kann mit Musik. Und das sind, finde ich, da gibt es ein paar weniger, aber das sind richtig große Künstler, die das kennen. Ja.
Als nächstes habe ich Chicago mit If You Leave Me Now. Oh. Die beste Ballade aller Zeiten.
Geil. Ja, repeat.
Geil. Dann als nächstes auch eine Band, wo ich gedacht habe, dass ihr das mit denen anfangen könnt. Cake, When You Sleep.
Oh ja.
Kenn ich nicht so.
Bin ich voll Fan.
Ja. Oder?
Ja, Conny Olli.
Ich habe auch manchmal das Gefühl, so ein bisschen Cake bei euch rauszuhören. So.
Das ist ein großes Kompliment, finde ich. Ja. Also Cake ist sicher eine der Bands, die Trompete wirklich als Instrument hernehmen. Also als, nicht nur so als Bläsersatz und als Flächen, sondern richtig als entscheidendes Instrument festlegen. Das war für mich sicher ein Platten, die mich brutal inspiriert hat. Weil da ist manchmal wirklich die Trompete wie eine Gitarre oder wie ein Bass. Die darf da richtig mitspielen und es wird ernst genommen. Ja. Super Lied.
Dann habe ich Tower of Power, Only So Much Oil in the Ground. Ich wollte mal so ein bisschen so was klassisches, funky Bläser-Satzmäßiges haben.
Ja, unfassbare Band und man kann eigentlich jedes Lied immer wieder hören. Also,
man kann es bloß nicht nachspielen.
Ist ein bisschen frustrierend manchmal, aber na, also unfassbar geil.
Aber es ist schon so, also für Menschen, die sich professionell mit Bläsermusik beschäftigen, ist Tower of Power auf jeden Fall eine Instanz, ne? Oder? Was gerade was diese funky Sache angeht.
Absolut. Ja, da gibt es ja ein paar Instanzen, manche werden dann auch, ich habe vor ein paar Jahren Maceo Parker gehört, live, das war dann ein bisschen ernüchternd, finde ich. Vielleicht hat er einfach nicht mehr so viel Lust.
Ja,
stimmt. Aber komischerweise, die Band um ihn rum ist ja völlig jung und die haben aber auch nicht so motiviert gewirkt.
Unverkreist.
Aber Tower of Power ist, glaube ich, nach wie vor einfach eine Bank.
Ja. Dann habe ich Erdmöbel mit Russisch Brot. Erdmöbel ist auch so eine tolle deutsche Band.
Geil, kenn ich nicht.
Kennt ihr gar nicht. Ich kenne auch den Typen, der die Songs produziert, der auch selber einfach immer im Studio sitzt mit der kleinen Trompete und da die ganzen Bläsersätze drauf. Aber ist egal.
Musst du uns unbedingt mitgeben.
Ja, dann machen wir weiter. Always on the Run von Lenny Kravitz.
Geile Nummer. Ich finde, es gibt von Lenny Kravitz ganz viel komisches Zeug und Zeug, was mir gar nicht gefällt, aber es gibt halt diese eine Platte, Mama Said, oder ist das? Und die killt mich jedes Mal. Also die hat mich als Kind völlig mitgerissen. Das weiß ich noch ganz genau, wie dann auch im Video wieder, visuelle Sachen natürlich auch immer hängen bleiben, wie sie dann da in diese Arena runterspringen, in Zeitlupe, die Mädels irgendwie, und unten dann aufkommen und weiter tanzen in dem Break. Und das ist fantastisch. Fantastischer Musiker, sprüht er das selber ein, oder?
Lenny Kravitz. Also auf der Mama Set hat er alles selber
eingeschrieben. Genau, ja klar, größten Respekt, geile Nummer.
Ja, ist cool, dass du es ausgewählt hast. Das ist für uns ja von der Produktion her auch so ein Vorbild, weil ich finde, dass alles sehr trocken ist. Es ist alles sehr trocken, stimmt, sehr direkt, sehr aufgeräumt, oft schon zu trocken und zu spröde, und er schafft es trotzdem, da wahnsinnige Musik auszubauen. Das ist für uns produktionstechnisch ein Riesenvorbild.
Dann habe ich natürlich Madness mit It Must Be Love.
Oh, geil.
Madness muss sein, oder?
Muss sein, fix.
Muss sein.
Dann habe ich NoFX mit Kill All the White Men.
Kill All the White Men.
Das fängt ja auch mit dieser super langen Mariachi-mäßigen Trompete an, auf diesem Reggae-Part. Das sind diese klassischen 90er-Jahre Reggae-Punk-Ska-Songs und so, oder? Das sind ja natürlich auch, denke ich mal, so Sachen, auf die ihr euch irgendwie auch beruft im Grunde.
Ja, war meine erste Gesangserfahrung, Kill All the White Men. Mit einer Reggae-Ska-Band haben wir das gecovert. Und ich war so drauf bei dem Konzert und habe so viel Spaß gehabt, dass ich ans Mikro bin und habe Killer the White Man gesungen. Und es war so cool und ich habe das so wahnsinnig gut gesungen, bis ich am nächsten Tag die Aufnahme gehört habe. Aber das war wahnsinnig geile erste Bühnenerfahrung. Also es hat super viel Spaß gemacht. Das hat sich bloß, also ich habe die Aufnahme noch, das ist sehr spannend, das möchte kein Mensch hören.
Eines Tages werden die dann als das große Archiv veröffentlicht. Auch ein bisschen in die ähnliche Kerbe schlägt natürlich von den Specials Rudy. Ist das so ein Song, den ihr auch spielt?
Den wir auch spielen.
Ja.
Wir würden ihn, glaube ich, jederzeit spielen, aber den hören wir vor allem gern. Also das ist, wir haben ja quasi sowas Ähnliches immer als nicht Zugabenmusik, aber wenn wir quasi von der Bühne gehen, dann läuft immer Toots and the Maytals, so die Nummer vor, wie heißt die? My number 4, 6, 4, 5. 100.000 Mal gehört, aber nicht mal den Titel. Das ist ein super. Genau. Das, glaube ich, gefällt uns alle gut. Ja.
So, was habe ich noch? Gleich haben wir es. Carpenters, we've only just begun. Die Carpenters, diese butterweichen Bläsersätze. Das ist doch unglaublich, oder?
Ja, ich glaube, du hast eh so eine lesende Musikauswahl, du kannst gar nichts vorlegen, was mir jetzt weiter drücken.
ich weiß nicht, aber die kennt I'm from Barcelona. Die haben dieses schöne Lied We're from Barcelona, was auch mit dieser Trompete und was die dann alle zusammen singen. Da habe ich mich auch so ein bisschen, die haben auch sowas, das habt ihr auch, ihr habt ja auch so einen leichten, also ihr versprüht den leichten Charme eines Kollektivs oder einer WG oder so. Und das ist ja bei I'm from Barcelona auch so.
Du meinst, wir riechen komisch?
Oder? Nein, überhaupt nicht. Nein. Der diskrete Charme der Bourgeoisie. Aber I'm from Barcelona ist eine Band, das sind ja 30 Freunde, die immer zusammen touren. Und bei euch haben wir auch immer das Gefühl, ihr seid so, ihr könntet auch, wenn ihr keine Musik macht, einfach zusammen wohnen und es wäre trotzdem alles so, wie es auch auf der Bühne ist sozusagen.
Ja, wir haben auch viel Zeit miteinander verbracht. Die ersten Jahre im Studio haben wir auch wirklich teilweise da gewohnt, zwei, drei von der Band, oder? Und ja, klar, das gehört schon dazu zum Musiker sein, glaube ich. Wenn man sich nur noch zu die Shows trifft, ich glaube, dann ist das ein ziemliches, deutliches Zeichen irgendwie, das, was nicht so gut läuft.
Naja, Metallica machen das, glaube ich, zum Beispiel so.
Ja, die haben aber einen Bandpsychologen und eine öffentliche Selbstdemontage haben sie auch schon hingelegt.
Das kommt dann als nächstes,
glaube ich. Das will keiner sehen, glaube ich.
Dann habe ich noch, da darf natürlich auch eine Liste nicht fehlen, Herb Albert mit Rise. Das ist auch schon die tolle. Ja, aber ist auch geil. Super. Immer noch geil, oder?
Ist das eine Spotify-Liste, die du da hast? Jetzt kannst du uns die einfach so mitgeben.
Das ist tatsächlich größtenteils aus meiner persönlichen Spotify. Ich habe mal eine Spotify-Liste gemacht, die heißt Schöne Lieder mit Trompete. Da sind fast alle diese Lieder drin.
Kannst du uns die vielleicht zugänglich machen, oder?
Ja, kann ich geil machen, natürlich. Und dann als letztes noch, das ist nämlich ganz wichtig in dieser Rubrik, muss immer ein Beatles-Lied dabei sein. Und für euch habe ich mir Good Morning ausgewählt, weil das auch so tolle Bläsersätze hat. Ich hätte auch nehmen können, das natürlich auch diesen supergeilen Blazer-Break hat.
Ach, du kennst die echt früh viel besser aus wie wir. Also, aber wir hören es wirklich total gerne, nur mehr OS, die ganzen Sachen. Aber total spannend.
Aber Beatles kennt ihr, ist euch ein Begriff?
Beatles ist unser Begriff.
Wie was?
Nein, wir sind, glaube ich, aber von der Musik oder was wir so gehört haben. Und das ist, glaube ich, auch ganz spannend bei uns. Total ganz verschieden, wie diese normale Leitmusik hören, glaube ich. Also bei mir hat es angefangen mit halt so Klassik-Sachen und wo wir dann wirklich dann anfangen, bei dir haben es wieder ganz andere Geschichten. Und das ist, glaube ich, bei uns das alle, also wir kennen, glaube ich, von den Beatles jetzt halt nicht alle Nummern, sondern vielleicht halt so 5, 10 beim Namen oder sowas und die anderen ein bisschen von mit säuseln. Aber so, glaube ich, sind viel mehr interessiert in die ganzen Nischen, was da so los ist. Also das ist, der Beatles muss da nicht immer sein.
Jungs, das war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Vielen Dank,
dass ihr
hier gewesen seid.
Danke dir.
Super. Ich fand das sehr spannend, sehr aufregend. Ich wünsche euch auch noch allen Erfolg der Welt. Also, dass das auch jetzt zum 10-jährigen Jubiläum, dass das noch lange so weitergeht. Und ich mache mir da wenig Sorgen, weil, wie gesagt, also ich habe, glaube ich, selten Musiker erlebt, die auch nach 10 Jahren krassem Erfolg, wie ihr den habt, noch so eine starke Bodenhaftung haben. aber was eben einfach daran liegt, dass das so, dass ihr einfach die Sachen einfach macht, ohne da jetzt irgendwie das zu überanalysieren. Und das ist toll. Behaltet das bei und kommt bitte unbedingt wieder hier zu den Songpoeten.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Dir auch alles Gute.
Sehr guten Fragen. Ja, das hat man echt selten, dass man so gute Fragen kriegt und dass es so viel Spaß macht.
Na, vielen Dank. Viel Erfolg und auf ganz bald.
Danke.
Ciao. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Songpoeten ist ein Podcast von Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Demar, moderiert von Nils Bogelberg und produziert von Maria Lorenz Pulatis.de und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony Music Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song Wann immer wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.